Liebe Gemeinde, ich grüße Sie alle recht herzlich hier aus der leeren Martini-Kirche. Vielleicht haben Sie es gerade im Hintergrund gehört. Unsere Uhr hat einmal geschlagen, das ist das Zeichen für das Halb. Und wir wollen unsere Bibelstunde beginnen. Ja, es ist ein guter Brauch in unserer Gemeinde, dass wir in der Karwoche in der Bibelstunde uns in besonderer Weise noch einmal mit dem Kreuz Jesu beschäftigen. Das ist in den letzten Jahren immer so gewesen. Und so wollen wir das auch heute in Corona-Zeiten halten. Wir wollen uns mit dem Kreuz unseres Herrn und Heilandes, dem zentralen Heilsereignis des Glaubens, beschäftigen. Und dieses Kreuz hat so unglaublich viele Aspekte. Man kann über so vieles sprechen und ich weiß nicht, wie lange der Herr mich noch im Dienst sein lässt, aber selbst wenn ich 100 würde und hätte demzufolge noch 48 Bibelstunden in der Karwoche zu halten, ich würde immer wieder Aspekte finden, die man neu beleuchten könnte. Und so habe ich heute einen Aspekt der Kreuzigung herausgegriffen, und zwar den Aspekt der Königswürde. In ganz vielen Bereichen spielt dieser Aspekt König Jesus bei der Kreuzigung eine Rolle. Also denken Sie beispielsweise, wenn wir nachher bei dem Bibeltext dran denken, dass Pilatus dieses Schild aufsetzen lässt über dem Kreuz, Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Aber eben auch gleich bei der Andacht, die wir hören werden, beim Einzug in Jerusalem, wo die Menge dann ruft zu Beginn des Passionsgeschehens, da kommt der König von Israel. Aber auch dann bei der Intronisation unseres Herrn und Heilandes, als der Hauptmann dann letztlich diese Proklamation erteilt, da werde ich da gleich bei dem Intronisationsschema im dritten Punkt zu sprechen, aber auch viele Bibelstellen. Und dem wollen wir eben heute noch einmal nachgehen. Ein wunderbares, herrliches Thema, sich der Königswürde Jesu zu erinnern, aber die spielt eben auch bei der Kreuzung eine Rolle und da wollen wir heute schauen. Und ich habe mitgebracht als Andachtstext das Evangelium für die Karwoche. Das steht in Johannes 12, die Verse 12 bis 19, die möchte ich zunächst lesen. Bevor ich die aber lese, nochmal der Hinweis darauf, wenn Sie jetzt diese über Internet und Telefon zuhören, das Skript gerne vorher hätten, dann bitte ans Büro wenden. Frau Gessler schickt Ihnen das gerne zu. Sie können es aber jederzeit auch bei uns bei Facebook downloaden, halt schauen. Da wird es auch immer eingestellt. Johannes 12, 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, Sacharja 9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Eselsfüll. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen möchte ich dir Dank sagen, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, in diesen schweren Corona-Zeiten uns doch unter deinem Wort versammeln zu dürfen, auch wenn es erschwert geschieht, Herr. Du siehst die Einzelnen, die jetzt an den Telefonen und an den Computern sitzen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest durch diese Bibelstunde, dass du in Begegnung schenkst mit dir in deinem heiligen und lebendigen Wort. Das möchte ich dir bitten für die Andacht, aber auch für die gesamte Wortbetrachtung gleich. Das wird nur dann geschehen, wenn du selber dieser Bibelstunde deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Andacht zu Beginn dieser Bibelstunde überschrieben: Jesus Christus, der König. Und habe drei Punkte: Jesus, kein irdischer König, zweitens, Jesus, der helfende König und drittens, Jesus, der König vom Kreuz. Der erste Punkt: Jesus, kein irdischer König. Also, dass Jesus der König ist, da werden wir gleich noch drauf zu kommen, halt in der biblischen Betrachtung halt, es wird immer wieder in der Bibel betont. Aber es ist nicht so ein König, wie die Menschen, die hier sind, erwarten, nämlich, dass jemand die irdische Königswürde annimmt, sondern er ist ein anderer König. Er ist der König aller Könige. Das, was die Menge hier erwartet, die ihm zujubelt, ist eine Restitution des seit über 500 Jahren da niederliegenden Königtums. Es hat zwar einen Herodes gegeben, es hat immer wieder Könige gegeben, die aber in Abhängigkeit standen von den jeweiligen Herrschenden, von den Griechen, von den Persern und jetzt eben von den Römern. Zur Zeit übrigens, als Jesus gelebt hat, war es so, dass nach dem Tod des Herodes des Großen, etwa 4 nach Christus, es verboten war, im Römischen Reich durch den Kaiser in Jerusalem, in Judäa, einen König zu ernennen. Erst 37 nach werden wieder Könige ernannt. Die waren natürlich alle in einem Vasallenverhältnis zu Rom, aber es gibt zu der Zeit keinen irdischen König. Auch das ist ein Hinweis in der Bibel. Es ist klar, wenn Jesus kommt, dann kann nicht irgendein König über ihm sein, so wie beispielsweise Paulus in der Begegnung dann mit dem König beispielsweise, als er in Caesarea verhaftet ist, als Jesus lebt, gibt es keinen irdischen König in Israel. Aber das ist das, was natürlich die Menge möchte. Die Menge schreit nach dem König, sie schreibt nach einem irdischen König, aber diese irdische Königschaft, die gibt Jesus Christus ihnen nicht. Denn seine Königschaft ist eine andere als irgendwie die Regentschaft, die in irgendeinem Palast ist, mit irgendwelchen Menschen, mit irgendwelchen Fürsten, mit irgendwelchen Beamten, die man regieren kann, mit irgendwelcher Autorität, nur irdisch gesehen, sondern Jesus ist ein anderer König, er ist der König aller Könige. Und das könnte man schnell überlesen, aber das ist etwas ganz Tiefes, dass man weiß, Jesus ist kein irdischer König. Die Menschen hier erwarten etwas Irdisches von Jesus. Und das tun viele Menschen. Die erwarten von Jesus die Segnungen der Schöpfung, etwas Irdisches. Man ist krank und man bittet um Heilung. Man hat Geldnot und bittet um einen Kredit, der bewilligt wird. Man hat Eheprobleme und bittet um Hilfe, dass Gott die Ehe retten möge. Und das ist alles in Ordnung, das kann man machen halt. Aber man denkt Jesus viel zu klein, wenn man ihn auf das Irdische reduziert. Das Schreien nach dem Irdischen, das ist nur der absolute Anfang des Glaubens. Solange ich beim Schöpfer dieser Welt nur die Gaben der Schöpfung haben möchte, dann habe ich nicht verstanden, wer dieser Jesus ist. Wenn man das verstanden hat, Jesus der König, der König hier ist, dann will man nicht nur die Gaben der Schöpfung haben, sondern den Schöpfer selber. Das macht Glauben aus, dass man nicht nach dem Irdischen ruft, nach dem König von Israel, dem König von Deutschland, von Europa, dem König meines Lebens, dem König meines Geldes. Natürlich ist da Jesus überall auch der König, sondern dass man ruft nach dem König aller Könige, der über allem ist. Jesus ist nämlich kein irdischer König. Damit würden wir diesen Jesus zu klein machen. Ein zweites, Jesus der helfende König. Die Menge schreit Hosianna. Hosianna, das ist der hebräische Jubelruf, wenn damals im Intronisationsablauf bei diesem ganzen Kultus, der dann passierte, der neue König eingeführt wurde, dann brachten die Untertanen zum Ausdruck mit diesem Ruf, dass man alle Hilfe von eben diesem irdischen Potentaten erwartete. Aber dieser Hosianna-Ruf ist eben tiefer. Die Hilfe, die wir von Jesus erwarten können und dürfen und sollen, die ist viel, 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 viel größer als alles Irdische ist. Ich habe das eben im ersten Punkt gesagt, Jesus ist kein irdischer König. Er ist mehr. Natürlich dürfen wir uns auch bei den irdischen Problemen an ihn wenden. Aber dieses Hosianna, dieses Hilf doch, so heißt es übersetzt, so Hilf doch geht viel, viel tiefer. Gerade in Bezug auf das Kreuz, die ultimative Hilfe, die wir von und durch Jesus Christus bekommen, ist die, die am Kreuz geschehen ist. Das ist ein Erlösungswerk, das er für unsere Schuld bezahlt hat. Das ist das Zentrale. Das wollen die Leute häufig nicht hören. Auch in frommen Kreisen erlebe ich das immer wieder. Das hat man dann schon so oft gehört und das gibt einem nicht so richtig. Was die Leute gerne hören wollen, ist das, wie Jesus helfen kann. Diese Wundergeschichten, wie er ihn gesund gemacht hat, wie er, wie gesagt, eine kritische Situation im Krieg geholfen hat, wo er beigestanden hat, wie die Ehe gerettet wurde, all diese Dinge halt. Der helfende Jesus, der in dieser Schöpfung wirkt, aber nicht der Schöpfer selber. Aber die Hilfe unseres Herrn und Heilandes geht eben tiefer als eben nur diese irdische Hilfe. Sie alle, denke ich, kennen den berühmten Mann J.D. Rockefeller. Es ist der erste Milliardär dieser Welt gewesen, der mehr als 1 Milliarde Dollar in seinem Leben verdient hatte. Und dieser Rockefeller Er hatte bereits mit 33 Jahren die erste Million Dollar erarbeitet. Mit 43 Jahren war er Chef des größten Unternehmens der damaligen Welt. Und mit 53, wie gesagt, war er der erste Milliardär, den es damals gab. Er verdiente pro Woche 1 Million Dollar. Das ist damals ein unvorstellbares Vermögen, noch heute. Wenn Sie pro Woche 1 Million Dollar verdienen, halt, also da haben Sie richtig, alles richtig gemacht, geschäftlich, das ist kein Thema. Aber obwohl er so viel verdiente mit 53 Jahren, war er am Ende der Typ. Der war so schwer krank, der hatte alle Haare verloren, der vertrug kein Essen mehr, der war total abgemagert, die Verdauung ging überhaupt gar nicht mehr. Ganz große Katastrophe, und die Ärzte bei all seinem Geld konnten ihm nicht mehr helfen. Und die Ärzte haben ihm gesagt, er wird keine 12 Monate mehr leben. Ein Jahr hat er noch, er ist vollkommen am Ende. Der Mann, der alles hatte, der damals quasi größte Industrielle, der damals lebte, mit allem Einfluss, den er hatte, nichts konnte ihm helfen. Und irgendwann hat er sich an seinen Pastor, an seinen Prediger gewandt, und der hat ihm dann einen guten Rat gegeben. Der hat ihm gesagt, er möge sein Geld schneller ausgeben, als es anhäuft. Und diesen Rat hat Rockefeller befolgt. Er hat dann unglaubliche Dinge gemacht, er hat Missionsgesellschaften gegründet, er hat Stipendien vergeben, er hat unwahrscheinlich viele medizinische Forschungen unterstützt, also in den Südstaaten, den Hakenwurm, hat er, das war eine furchtbare Krankheit, da hat er ein Medikament gegen gefunden, das Penicillin hat er letztlich erfunden, viele Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose, da hat Rockefeller mit seiner Foundation Grundlegendes getan, dass Menschen heute noch davon profitieren. Und er hat eins erlebt: man kriegt nicht vom Geld irgendwelche Hilfe. Das ist etwas Wunderbares, wenn Gott einem das schenkt. Aber das sind nur die irdischen Segnungen. Dieser Gott ist das wirklich Wichtige. Und da hat er sein Leben umgestellt, dieser unglaublich reiche Mann. Und dann ist er nicht nur 54 Jahre alt geworden, sondern er ist schließlich 98 Jahre alt geworden, weil er verstanden hat, Hilfe gibt es nicht vom Geld. Die gibt es auch nicht von der eigenen Gesundheit und nicht von gesellschaftlicher Anerkennung. Die gibt es nur beim König aller Könige. Und zwar nicht von den irdischen Segnungen, die er gibt, sondern von ihm selber. Und das wollen wir auch merken, dass wenn wir Hilfe brauchen, Hosanna rufen, dann nicht nur rufen nach eben dem Irdischen, sondern rufen nach dem König aller Könige, nach Jesus selber. Und ein drittes: Jesus Christus, der König, Jesus, der König vom Kreuz. Diese Geschichte, die das Evangelium für die Karwoche ist, führt hin eben zur Kreuzigung. Da werden wir gleich drüber sprechen, auch ganz intensiv, was das Kreuz letztlich auch mit der Königswürde zu tun hat. Und es wird hier ja auch deutlich halt, eben auf diesem Weg zum Kreuz, da dingt man Jesus die Königswürde an. Aber enden tut das letztlich am Kreuz. Früher sagten die Leute so, ja, eben noch rufen sie Hosianna, dann rufen sie kreuzige ihn halt. Wir wissen ja nicht, ob es dieselben Menschen sind, die da tatsächlich das eine oder das andere getan haben. Aber es ist tatsächlich so, dass eben dieser Beginn, auch dieses Einzuges nach Jerusalem, seines letzten Wegabschnittes von Jesus, dass er letztlich am Kreuz landet und dass dort seine Krönung stattfindet. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Es ist der König vom Kreuz. Das klingt so paradox, wie es ist. Der König aller Könige geht hin und lässt sich kreuzigen. Und das ist seine Krönung, das ist seine Intronisation. Im Moment, als Jesus stirbt am Kreuz, zerreißt er der Vorhang im Tempel halt. Das ist seine Intronisation. Wir kommen gleich noch zu, dann sagt der Hauptmann im Kreuz, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Hier ist der König, drückt er letztlich damit aus. Ist der König vom Kreuz. Das ist etwas Unfassbares in seiner Tiefe, dass der König dieser Welt, König über allen Königen, sich nicht nur als Baby hat in diesen Stall legen lassen, in Bethlehem, in diesen Tiertrog, sondern dass er zu seiner Krönung nicht in den Tempel ging, sondern außerhalb von Jerusalem am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Jesus, der König vom Kreuz. Das sind diese drei Punkte zu Jesus Christus, der König. Erstens, Jesus kein irdischer König. Zweitens, Jesus der helfende König. Und drittens, Jesus der König vom Kreuz. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, das hat uns dieses Evangelium für diese Woche noch einmal ins Gedächtnis gerufen, dass du der König bist. Kein irdischer König, sondern ein helfender König, der König aller Könige ist, der am Kreuz intronisiert wurde, Herr. Das können wir in letzter Konsequenz nicht verstehen. Wir können es nur dankbar annehmen und für unser Leben bezeugen, du bist unser König. Du bist der König aller Könige und wir beten dich an. Und ich möchte dich bitten, Herr, für diese Bibelstunde, für den weiteren Verlauf, dass uns das nochmal vertieft, wirklich von dir in unseren Glauben hineingegeben werden wolle, dass wir das erkennen, was das bedeutet, dass du unser König bist, der König, der über allen Königen ist. Amen. Ja, ich möchte gerne mit Ihnen zu Hause singen, und zwar 4 Liedstrophen aus dem Lied Jesus Christus herrscht als König. In unserem Gesangbuch Jesus unsere Freude ist es die Nummer 12, im EG, also im evangelischen Gesangbuch, ist es die Nummer 123, Jesus Christus herrscht als König.
Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Alles liegt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Gott ist Herr, der Herr ist einer, und demselben gleichet keiner. Nur der Sohn, der ist ihm gleich, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich. Gleicher Macht und gleicher Ehren sitzt er unter lichten Chören, über allen Cherubim. In der Welt und Himmel enden hat er alles in den Händen, denn der Vater gab es ihm.
Hat in der letzten Woche im Internet eine breite Diskussion darüber gegeben, ob ich denn weiter hier singen wollte. Ich hatte das letzte Bibelstunde so ein bisschen flapsig gesagt, ja, die Techniker hätten gesagt, na, ob das so prickelnd sei. Aber da danke ich Ihnen für dieses überwältigende Votum, was mich da per E-Mail erreicht hat, wo Sie mir Mut gemacht haben und gesagt haben, also Sie seien froh, wenn ich hier auch vielleicht nicht ganz die Töne treffend, aber doch laut mit Ihnen mitsingen würde, und so wollen wir das auch weiter beibehalten. Ja. Wir wollen kommen zu einem zweiten Punkt heute nach der Andacht, und zwar wir wollen über das biblische Zeugnis der Königswürde Jesu noch einmal uns Gedanken machen, und ich habe einige Bibelstellen mitgebracht, die möchte ich gerne mit Ihnen lesen, um das einfach nochmal deutlich zu machen, dass das eben nicht nur ein Punkt in der Passionsgeschichte und bei der Kreuzigung ist, sondern dass das eben sich durch die ganze Bibel zieht, dass Gott König ist, dass Jesus König ist, aber dass es eben am Kreuz kulminiert, dass es dort eben zusammenkommt, weil das eben die Intronisation ist, weil da eben die finale Gottesoffenbarung drin liegt. Wir wollen einige Texte, einige Bibelstellen hören. Ich werde immer kurz etwas dazu sagen. Das erste aus 2. Mose 15, aus dem Miriam-Lied halt, da aus dem Mose-Lied hören wir, da heißt es, der Herr wird König sein, immer und ewig. Wir wissen, Jesus ist der Herr. Wir wissen, dass auch eben das Alte Testament in jedem Kapitel von Jesus zeugt, weil er der wahre Gott ist. Und hier wird eben klar gesagt, Gott wird immer König sein, immer und ewig. Und eben damit gilt es auch für Jesus, der der Herr ist, dass er für immer und ewig König ist. Das ist übrigens dann auch ein großes Problem, als Israel nach der furchtbaren Richterzeit einen König begehrt und damit eben nicht nur etwas Politisches, Irdisches macht, sondern damit eben auch die Königswürde Gottes verletzt. Das wird deutlich durch das, was Samuel dann sagt halt. Aber trotzdem gibt Gott ihnen dann auch einen irdischen König halt. Aber das ist eben auch der Anfang vom Untergang, weil man nach einem Menschen sucht und nicht mehr mit Gott alleine zufrieden ist, der eben König über Israel ist. In den Psalmen wird immer wieder das Thema der Königswürde Gottes angesprochen. Es gibt eine eigene Gattung, die sogenannten Jahwe-Königspsalme, die finden so Psalm 94 bis 98, aber auch an anderen Stellen immer wieder diese Benennung, dass eben Gott König ist. Psalm 47 beispielsweise, Vers 3, denn der Herr, der Allerhöchste, ist heilig, ein großer König über die ganze Erde. Nicht irgendein Königreich, sondern die ganze Erde. Oder Psalm 98, das ist einer dieser Jahwe-Königspsalmen, die auch vermutlich bei der Intronisation eines irdischen Königs immer wieder gelesen wurden halt. Da heißt es in den Versen 5 bis 9, lobt den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzt vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was drinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Auch hier in ganz wunderbarer Weise beschrieben, wie der Schöpfer eben König der Schöpfung ist und wie ihm alles zujubelt, die Gewässer, die Berge, die Ströme, der ganze Erdkreis. Und das ist natürlich auch der Wunsch unseres Herrn und Gottes, unseres Königs, dass wir ihm zujubeln und ihm diese Königswürde entgegenbringen. Ein anderer Text, ganz zentrale Stelle, Jesaja 6, diese Thronvision des Propheten, der da in einem ganz besonderen Moment seiner Berufung dann eben sehen darf, wie Gott ist. Er darf immer nur den untersten Thron, den Saum des Gewandes letztlich sehen. Er sieht gar nicht Gott selber, aber das reicht schon. Und in dem, was er dort sieht, ist ihm deutlich, er hat den König Israels gesehen. Ich lese Jesaja 6, Vers 3 bis 5. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit Augen. Beim Propheten Zacharja haben wir eben schon gehört, da wurde beim Einzug in Jerusalem drauf rekurriert auf diese Stelle eben, dass der große König, der Messias, der Gesalbte halt, nicht, dass er kommen wird, das ist verheißen, heißt es Zacharja 9, 9 bis 10. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erden. Also zahlreiche Stellen im Alten Testament, die belegen, Gott, der Herr ist König und damit ist eben auch ausgesagt, Jesus ist König und dieser Jesus wird an zahlreichen Stellen dann genauso auch wie hier eben in Zacharja verheißen und vorhergesagt. In Lukas 1 lesen wir, als dann die Geburt angekündigt wird halt und in diesen ganzen Erzählungen schon mit Maria und mit Josef, da heißt es in Lukas 1, Jesus wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Dann kommt es, er wird König sein über das Haus Israel und über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Ja, ist der König über Israel, ja, ist der König über das Haus Jakob, aber er ist eben auch noch über ein Reich, das viel, viel größer ist als nur ein irdisches kleines Land irgendwo im östlichen Mittelmeer, sondern er ist der ewige König. Letzten Sonntag, als ich hier in der Kirche sein durfte, am Palmsonntag, ihn die Predigt gehalten habe, da ging sie über Markus 14, eben die Salbung durch Maria. Und auch diese Salbung ist eine Vorwegnahme der Königssalbung. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Jesus mit dieser Salbung so eine dreifache Bestätigung bekommt, dass drei Personengruppen im Alten Testament gesalbt wurden. Eben die Propheten sind gesalbt worden, die Priester sind gesalbt worden und eben die Könige. Und diese Salbung, auch wenn dort der Name nicht kommt, nicht fällt, König, aber diese Handlung, die hat damals jeder verstanden, dass sie auf die Königswürde Jesu abhebt. Da heißt es, als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Ich habe am Sonntag auch davon gesprochen, dass das Christuszeugnis, das Petrus gibt in Matthäus 16, als denn Jesus fragt, wer sagen denn die Menschen, dass ich sei? Die sagen, hey, der einen sagen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen, du bist Elia, du bist einer der Propheten. Und er fragt, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus sagt zu ihm, du bist Christus. Und dann sagt Jesus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dieses Christuszeugnis, Christus bedeutet ja nichts anderes als der Gesalbte. Und der Gesalbte heißt der König, das steckt dahinter halt, der König. Überall, wo Christus steht, steckt der König hinter halt, nicht? Die Königswürde Jesu Christi. Matthäus 25, wenn Jesus selber von sich spricht halt, nimmt er immer wieder diese Königsattribute in Anspruch. Matthäus 25 ist diese Endzeitrede, wo es darum geht, was passiert nach der zweiten Auferstehung eben, wenn diejenigen, die im Totenreich waren, die halt ohne Glauben an Jesus gestorben sind, dann hervorgeholt werden. Dann heißt es, wenn aber der Menschensohn, so spricht Jesus von sich selber, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden sich vor ihm versammeln. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Also hier ist es Jesus, der ganz klar auch in Bezug auf sich selber von dem Menschensohn spricht, dass er der König ist, dass er die Macht hat zu sagen, du gehst in das ewige Leben noch ein, du gehst in die ewige Verdammnis. Da kommen wir gleich ja nochmal bei dem Schächerer zum Schluss der Bibelstunde drauf zu sprechen, auf die beiden Schächerer am Kreuz. Ganz besonders deutlich wird es eben dann in den Kreuzigungsszenen, wo Jesus eben auch diese Königswürde ganz klar für sich annimmt, aber nicht eben in der Weise, dass er sagt, ich will ein König sein mit Palast in Jerusalem und mit einem Thron, mit all den Dingen, sondern eben eine ganz andere Königswürde. Das verstehen aber nicht diejenigen, die mit ihm da sprechen halten. Die haben tatsächlich nur dieses irdische Königtum vor Augen. Markus 15 heißt es, Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Er antwortet und sprach zu ihm, du sagst es. Also er sagt zwar nicht selber, ich bin jetzt der König, ich muss irgendwelche Dinge in Anspruch nehmen, weil er tatsächlich sein Königtum eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Ausrichtung hat. Das hätte Pilatus nicht verstanden halt. Und Jesus sagt ihm ja an anderer Stelle, wenn ich also meinen Engeln sagen würde, sie sollten was machen, dann habt ihr gar keine Chance halt, nicht? Aber für Pilatus muss es so geklungen haben. Das ist ja dann auch der Grund, den er als Anklage über das Kreuz schreibt halt, Jesus, der König, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und so passiert es dann auch, das ist die Stelle Johannes 19, wenn wir gleich noch beschäftigen. Da nahm Pilatus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht ihr, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus, trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihm, seht, welch ein Mensch. Also auch hier diese Insignien der Königskrönung, nicht nur beim Einzug, wie die Palmzweige dahingelegt wurden, das wurde alles gemacht bei dem irdischen König, wenn der ins Amt gesetzt wurde, aber eben auch das Krönen und eben das Umlegen des Gewandes, das passiert hier auch. Aber natürlich in einer pervertierten, folternden Art. Also das ist eben die Inthronisation Jesu am Kreuz, ist eben die Umkehr all dessen, was eigentlich mit einer Königskrönigung zu tun hat. Aber so ist eben unser Herr und Gott, aber auch hier genau, die Wachen, die ihn lästernd ansprechen, sei gegrüßt, König der Juden. Und das ist ja eigentlich die tiefste Verbeugung, dass man sagt, hey, du bist der König, Jesus. Aber sie sagen es zum Spott, wissen aber gar nicht, welche Wahrheit sie letztlich damit aussprechen. Ebenso dann einige Verse weiter im Kapitel 19 im Johannesevangelium. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern er habe gesagt, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Diese Stelle werden wir gleich noch intensiver betrachten. Interessant ist hier, dass der Statthalter, der war ja der Vertreter des Kaisers, tatsächlich formal juristisch die Macht gehabt hätte, jemanden in das Königsamt einzusetzen, was zur damaligen Zeit verboten gewesen ist, halt, aber rein juristisch hätte er tatsächlich die Macht gehabt. Und jetzt schreibt er das drüber und die Juden merken sofort, das darf nicht sein, halt nicht. Damit ist etwas gesagt vom damalig Oberst Regieren, auch wenn er Mitglied der Okkupanten war, halt, der Besatzungsmacht zu sagen, aber es ist etwas, was juristisch dann ein Fakt ist, Jesus, der König der Juden. Das wollen sie natürlich nicht, deshalb wollen sie sagen, schreibt drauf, er habe gesagt. Das war eben früher so, man schrieb auf die Schilder über dem Kreuz den Grund der Verurteilung halt. Und das kann ja kein Grund der Verurteilung sein, wenn man sagt halt, ich bin der König der Juden. Jesus, der König der Juden, ist ja kein Grund zur Verurteilung halt. Eine andere Stelle, sehr wichtige Stelle aus dem Philipperbrief, die die Königswürde Jesu deutlich macht, halt, da heißt es aus dem Philipperhymnus und Philipper 2, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist der Herr, das werden eines Tages alle Menschen bekennen müssen, die geglaubt haben, die nicht geglaubt haben, und sie müssen niederknien. Und das ist eine Proskynese, ein Niederfallen, die eben tatsächlich eben von einem Untertan gegenüber seinem König verlangt wird. Wir kennen das aus irgendwelchen mittelalterlichen Schinken halt nicht, wenn dann, was weiß ich, irgendwelche Ritter in so einen Saal hineinkommen und dann knien sie nieder, verneigen das Haupt. Das ist genau der Hintergrund dieser Szene, die hier geschildert wird. Aber es ist eben nicht ein irdischer König, vor dem wir dann knien werden, sondern es ist der König aller Könige. Im 1. Timotheus lesen wir eine wichtige Stelle, 1. Timotheus 6. Da schreibt Paulus an den Timotheus, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher uns zeigen wird zu seiner Zeit, der Selige und der Alleingewaltige. Jetzt kommt es, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also auch hier im Titular Jesu bei Paulus in ganz besonderer Weise, er ist der König aller Könige. Und ich gebrauche dieses Titular auch immer wieder in meinen Gebeten, gerade auch wenn ich in der Gemeinde laut bete. Ich bin da schon mehrfach auch darauf angesprochen worden, weil man sagt, ja, ist das nicht so ein bisschen so ein pfingstlerischer Zug, der da reinkommt, so ein bisschen so zu sehr enthusiastisch halt. Nein, das ist nichts Falsches, sondern das ist zutiefst biblisch und das ist etwas Gott Wohlgefälliges, wenn wir das bezeugen, wenn wir das aussprechen, so wie Paulus das hier macht, auch, dass er der König aller Könige ist. Eine letzte Bibelstelle aus dem Buch der Offenbarung, auch dort ist immer wieder von dieser Königswürde die Rede, die Jesus innehat. Da heißt es Offenbarung 19, ich lese ab Vers 11, ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Ich muss hier kurz mal unterbrechen, das ist klar. Jesus ist das Wort, sein Gewand ist mit Blut getränkt, halt zu sagen, auf seinem Haupt sind viele Kronen. Jetzt kommt es. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Das ist eben dieses Titular, was eben auch Timotheus, was Paulus gebraucht hat gegenüber dem Timotheus. Auch hier der Seher Johannes, der das sehen darf, was in der Ewigkeit sein wird, wenn Jesus das Gericht halten wird. Und das ist geschrieben auf seinem Gewand. Das ist der Name, den er trägt. König aller Könige, Herr aller Herren. Und die Intronisation, diese Inamtsetzung Jesu, natürlich ist er von Anbeginn König gewesen, aber diese finale Offenbarung gegenüber den Menschen, die geschieht am Kreuz. Und das möchte ich Ihnen nochmal deutlich machen in einem dritten Punkt, den ich mitgebracht habe, ein Exkurs, der Ihnen noch einmal das altorientalische königliche Intronisationsschema vor Augen stellen soll. Da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, zuletzt glaube ich, als wir das Markus-Evangelium besprochen haben. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass man sieht, dass hier eine ganz tiefe Gliederung von Gott ins Markus-Evangelium und damit auch auf die anderen Evangelien, auf eben Matthäus, auf Lukas gegeben ist, vor allen Dingen halt, wie eben Jesus am Kreuz intronisiert wird. Wir haben eben jetzt bei der Betrachtung der biblischen Stellen gesehen, Gott ist der König, Jesus ist der König, aber wir sind ja in der Karwoche. Was hat das mit dem Kreuz zu tun? Hier ist, wie gesagt, die Intronisation. Ich muss dazu noch einmal erklären, dass es in der Antike, im vorderen Orient, eine stereotype Intronisation der Nachfolger gab. Also ob das nun der Pharao in Ägypten gewesen ist, ob das ein König in Babylonien oder in Assyrien und sonst so war, so hatten diese Potentaten, diese unglaublich mächtigen Herrscher, ja nicht nur eine Frau, sondern die hatten einen ganzen Harem. Und über die Zeit ihres Lebens veränderten sich natürlich ihre Frauen, ihre Geliebten, und die hatten unwahrscheinlich viele Kinder. Manche Könige, manche Herrscher hatten hunderte von Söhnen, die prinzipiell alle als Prinzen für die Nachfolge auf dem Königstuhl in Frage kämen. Denken Sie nur an den König David, wenn Sie das mal nachlesen wollen. Der König David hat sehr, sehr viele Söhne gehabt, halt Amon, Absalom, die sind alle nicht König geworden, ist schließlich der Salomo geworden, halt auch da nach vielen Intrigen und Kämpfen. Aber es ist normalerweise so gewesen, dass der regierende Pharao, dass der regierende König zu seinen Lebzeiten einen Prozess durchlaufen hat, wie er den Nachfolger bestimmt hat. Er hat als erstes einen von seinen Söhnen ausgewählt und diesem einen Sohn gesagt, du bist der Nachfolger. Das war quasi die Adoption. Das war zwar schon sein Sohn, rein fleischlich, aber jetzt wurde er quasi als König, als von dem König adoptiert. Das ist die Adoption, der erste Punkt. Das zweite, dann wurde dieses den engsten Mitarbeitern gesagt, den Ministern, den hohen Beamten, den Fürsten, die dieser König, dieser Pharao hatte, das in einem zweiten Schritt proklamiert wurde gegenüber den Verantwortlichen, das hier wird der neue König und auf den müsst ihr fortan hören halt. Und dann kam ein dritter Schritt, dass nachdem der regierende König das seinem Sohn selber sagte, seinen hohen Beamten, und dann in einem dritten Schritt es dem Volk als Ganzes gesagt hatte halt, dass denen gesagt wurde, hier, das ist der neue König, und die mussten dann antworten, jawohl, lang lebe eben dieser König. Und genau diesen Dreischritt finden wir genau im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist genau nach diesem Dreischritt aufgebaut halt, dass das die zentralen Punkte sind, dass wir eben genau dort dieses altorientalische königliche Intronisationsschema finden. Das erste ist die Adoption, das ist bei der Taufe. Bei der Taufe Jesu, Markus 1,11, sagt Gott zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das heißt, Gott sagt, du bist mein Sohn, damit bist du Gott selber. So wie damals eben König, wenn er zu seinem Sohn sagte, du bist König, dann war der schon König. Da gibt es bei vielen Königen so ein Interregnum, das heißt eine Überschneidung der Königsherrschaft. Wenn man jetzt den Sohn zum König gemacht hatte, dann war der noch 2 Jahre am Leben, bis der alte König gestorben war halt. Und in der Zeit hat man häufig dann 2 Jahre 2 Könige gehabt. Deshalb kommen manche Geschichtszahlen auch nicht so ganz übereinander, wenn man das nicht weiß halt. Aber das passiert eben hier. Gott sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, und adoptiert ihn hier. Das ist der erste Schritt der Intronisation. Der zweite Schritt ist die Proklamation, und das ist die Verklärung. Das ist eine Geschichte, die viele Leute nicht verstehen. Sie kennen diese wunderbare Geschichte auf dem Berg, wo Jesus eben zusammen ist mit Petrus, Johannes und Jakobus. Und dann spricht Gott zu diesen dreien, dann kommt auch noch Mose, dann kommt auch noch Elia, das heißt also die Zeugen des alten Bundes. Und da sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Können Sie nachlesen, Markus 9, Vers 7, das ist die Verklärungsgeschichte, da spricht der König zum Volk, also zu den engsten Leuten. Und dann kommt der dritte Punkt, die Akklamation, dass das Volk antwortet halt, wenn es allen vorgestellt ist, nämlich, dass gesagt wird, jawohl, der ist der neue König, ihm wollen wir folgen, ihm geloben wir treu. Und das passiert am Kreuz. Das ist so eine vermeintliche Nebengeschichte halt, die überliest man sehr schnell, aber das sage ich immer wieder, in der Bibel gibt es nichts, was es zu überlesen gilt. Jedes Wort, jeder Satz enthält Theologie. Und als der Hauptmann sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen, Markus 15, Vers 39, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen, sagt er damit nichts anderes, als zu sagen, er ist Gott. Wenn er Gottes Sohn ist, ist er Gott. Und damit ist er natürlich auch der König. Das ist die Intronisation. Das ist ja auch der Moment, wo eben, ich habe es eben schon gesagt, der Vorhang im Tempel zerreißt. Bis zu diesem Moment war der Ort, wo man die Opfer hinzubringen hatte, der Tempel, wo man das Opfer zu bringen hatte durch die Priester. Das war der Ort, wo die Gegenwart Gottes war. Am Tempel hatte Gott sich ja tatsächlich in die Gegenwart hineingebracht. Zwar nicht fassbar, aber da war er dort. Aber als Jesus am Kreuz stirbt, ist der König aller Könige nicht mehr im Tempel. Da ist auch aller Opferdienst im Tempel hinfällig, sondern das finale Opfer ist am Kreuz geschehen. Und hier ist jetzt Gott, hier ist die finale Offenbarung. Deshalb dieses Intronisationsschema, die Adoption, die Proklamation und die Akklamation. Und das Finale ist eben die Kreuzigung. Taufe, Verklärung Und Kreuz, das ist eben der Duktus, der durchs Evangelium geht und der eben auch diese Intronisation eines altorientalischen Königs abbildet. Das ist ganz interessant, man muss das nur eben wissen, sonst überliest man das. Das ist so ein Hintergrund, der zugrunde liegt, die Menschen der damaligen Zeit. Wenn also um 70 nach einer das Markus-Evangelium gelesen hat, der hat das sofort verstanden. Dem war klar, was hier der Hintergrund ist, der konnte mit diesen Dingen anders was anfangen. Uns ist das so ein bisschen verborgen halt, deshalb war mir das nochmal wichtig, gerade in Bezug auf eben den Karfreitag, das zu sagen, hier ist die Intronisation Jesu auf Erden. Nochmal, er ist natürlich schon immer König aller Könige gewesen, er ist ja ewig, ungeschaffen, gar keine Frage. Und trotzdem ist hier für die Menschen sichtbar, das eben geschenkt und gegeben. Ja, und zu diesem Thema Kreuz und Königswürde habe ich nochmal diesen ganz besonderen Text, den ich eben schon einmal gelesen habe, mitgebracht. Johannes 19, Vers 16 bis 22. Die Geschichte mit dem Schild, mit der Aufschrift über dem Kreuz. Ich lese noch einmal Johannes 19, 16 bis 22. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Da kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Dazu möchte ich einige Punkte sagen, ihn auslegen. Ich möchte als erstes etwas sagen über den Ort. Das ist ganz bemerkenswert. Der Ort der Königskrönung. Der wäre normalerweise in Jerusalem, in der Stadt natürlich. Der König der Juden wurde in Jerusalem gekrönt. Halt. Nicht hier ist jetzt der Ort außerhalb der Stadt. Der König ist eigentlich in Jerusalem. Wenn immer der König aus Jerusalem rausgeht, also als David beispielsweise fliehen muss vor seinem Sohn Absalom oder wenn die Stadt mal belagert wurde, dann ist immer alles in Unordnung. Also das ist nicht der Normalzustand. Der Normalzustand ist eigentlich, der König ist in Jerusalem. Und hier deutet sich noch einmal abgebildet der wunderbare Wechsel an, den Gott tut. Denn an dieser Krönung ist ja nichts normal. Überhaupt nichts an der Menschwerdung Gottes normal ist. Die Menschwerdung Gottes funktioniert, Gott wird Mensch in Jesus Christus, er entäußert sich seiner Göttlichkeit, nimmt Knechtsgestalt an, damit er, der Sündlose, sich zum Opfer gibt für all die Sünder, damit die zu Gottes Kindern werden können. Das ist der wunderbare Wechsel. Und das ist eben auch hier. Der wahre König dieser Welt geht raus aus Jerusalem. Er verlässt sein Heiliges, so wie er das himmlische Jerusalem verlassen hat. So verlässt er eben auch Jerusalem. Das ist etwas ganz Besonderes, auf das die Bibel immer wieder Wert legt. Hebräer 13 heißt es, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Das heißt eben, die bewusste Abkehr von allem Irdischen, auch von der irdischen Königswürdigung in Jerusalem, davon kehrt sich Jesus ganz bewusst ab. Und er geht nach draußen vor das Tor, nicht in der Stadt, die Sicherheit, Geborgenheit, alles Normale gegeben hat, sondern draußen in die Unsicherheit, in die Ungeborgenheit. Alles um unseretwillen. Das ist etwas ganz Wunderbares, dass unser Herr und Heiland das gemacht hat. Und wir sind aufgefordert, auch diesen Weg zu gehen. Wenn unser König sich dort hat krönen lassen, so heißt es hier in Hebräer, so lasst uns nun auch hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Das heißt, eben auch nicht binden an das Irdische. Wenn wir Jesus Nachfolger sind, dann müssen wir auch bereit sein, diesen Wechsel zu vollziehen. Es geht nicht zu sagen, ich bin bekehrt und ich mache alles weiter wie bisher, sondern es wird ein Wechsel stattfinden, dass ich in einem anderen Verhältnis zu all den irdischen Dingen, meiner Gesundheit, meiner Familie, meinem Geld stehe. Nicht, dass ich das nicht genießen darf, aber, so sagt es die Bibel, haben, als hätten wir nichts. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und dafür steht eben auch dieser Ort. In Jesus ist alles anders geworden, eben auch seine Krönung, die am Kreuz passiert. Was ist das für eine Krönung, komme ich gleich noch zu. Halt. Aber das ist das Besondere eben auch vom Ort, von der Schädelstätte halt, von Golgatha her, dass es nicht in Jerusalem ist, sondern außerhalb. Ein zweites, wozu ich etwas sagen möchte, ist die Aufschrift. die Aufschrift dort Inri. Sie kennen diesen vielleicht aus Darstellungen aus dem Katholizismus oder aus dem Luthertum, halte ich das oben, dieses Schild. Titulusbrett nennen wir das, wo das draufsteht, häufig nur diese vier Buchstaben. Aber die Bibel sagt uns, dass es eben nicht nur geschrieben ist auf Lateinisch, sondern eben auch auf Griechisch und Hebräisch. Und dass dort gesagt wird, der König der Juden. Und das ist etwas ganz Interessantes, Bemerkenswertes. Zum einen, dass hier auch dieses Universelle angedeutet wird. Der König der Juden ist ja eigentlich nur eine Frage des Volkes Israel. Und dann hätte es ja auch getan, wenn es in hebräischer Sprache da geschrieben hätte, so wie das Alte Testament komplett auf Hebräisch geschrieben ist, die Geschichte Israels, dort alles eben für das Volk Israel. Aber in Jesus, dem wahren König, wird eben die ganze Welt mit hineingenommen in die Heilsgeschichte Israels. Und deshalb sind die damalig beiden wichtigen Sprachen, Latein und Griechisch, das wissen viele Leute nicht, im Römischen Reich ist nicht als Verkehrssprache Lateinisch gesprochen worden, sondern Griechisch, das war die verbreitete Sprache. Wer gebildet war, sprach eben Griechisch. Diese beiden Sprachen eben auch, die anzeigen in die ganze Welt hinein. Aber nicht nur das ist bemerkenswert, dass eben diese drei Sprachen von Pontius Pilatus dort notiert werden, sondern auch das Verbrechen benannt ist, dessen er angeklagt ist. Ich habe das eben schon gesagt, dort steht Jesus von Nazareth, König der Juden. Und damit erklärt eben der Statthalter ihn zum König der Juden, was ja eigentlich verboten war. Aber das ist das Verbrechen. Und das ist so ein Paradoxon, zu sagen halt, er ist der König der Juden und dafür wird er hingerichtet. Ja, aber er ist der König der Juden, eigentlich müsste man ihn krönen, eigentlich müsste man genau das Gegenteil dessen tun, was hier ist. Aber genau das macht sich eben in Jesus da. So geht die Menschheit mit dem lebendigen Gott um. Sie schlägt ihn ans Kreuz. Sie ignoriert ihn. Und dafür musste Gott selber sterben, eben für diese Schuld. Wir können uns ja aufregen über die jüdischen Hohenpriester, die ihn ans Kreuz gebracht haben, über einen Pontius Pilatus oder über diese Wächter, die ihn so furchtbar halt verspottet haben. Aber für die ist Jesus gestorben. Und für mich und für sie. Für unsere Schuld. Wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Deshalb musste er sterben halt. Er, der der König ist, musste bei seiner Krönung für uns sein Leiden tragen, damit wir letztlich Königskinder werden können. Halt. Nicht zu sagen, das ist das ganz Besondere, diese Aufschrift, die eigentlich Anklage sein soll, aber eben die Hoheit Jesu darstellt, gerade auch in dieser Vielsprachigkeit, wo es ausgedruckt ist, nicht nur König der Juden, sondern dadurch, dass es in griechisch und lateinischer Sprache gesprochen ist, eben König der ganzen Welt, das deutet sich hier an. Ein drittes, Jesus ist König. Ich habe das gerade schon gesagt, indem der Statthalter das ausspricht, hat er im Prinzip Jesus zum König gemacht. Statthalter heißt oder waren damals ganz, ganz hohe Funktionen. Der Kaiser im Römischen Reich hatte ein so großes Reich zu regieren, der gesamte Mittelmeerraum, müssen wir uns das vorstellen, England hat mit dazugehört, ein Riesenreich, unfassbare Größe, die er regiert hat, und der hatte weder Internet, noch hatte er schnelle Verkehrsmittel wie Flugzeuge oder Autos, sondern so ein riesiges Reich mit all seinen Möglichkeiten konnte man nur regieren, wenn man vor Ort autonome Einheiten hatten. Natürlich waren die Statthalter in Abhängigkeit von dem römischen Kaiser, wir wissen das aus der Bibel beispielsweise, als Paulus daran sich beruft, dass er römischer Bürger ist, dann kann ihn der Statthalter nicht entlassen oder letztlich ihn zum Tode verurteilen, sondern er muss ihn nach Rom schicken, da kommt es ja zur Romreise vom Apostel Paulus. Aber ansonsten haben die Statthalter schon viel Macht gehabt. Sie konnten zum Beispiel Könige einsetzen. Das war prinzipiell war das möglich, auch wenn es hier verboten gewesen ist. Halt. Und hier ist Jesus, er wird zum König eingesetzt. Pilatus, das wird hier ausdrücklich geschrieben, er hat ihn eingesetzt und hingeschrieben, der König, und er fragt ihn ja auch, bist du der König der Juden? Jesus sagt, wenn man es eben gelesen mag, du sagst es halt. Und dann schreibt er das eben auf das Schild, aber eben nicht als Anklage, so wie die Juden es eigentlich fordern, sondern er schreibt es als Fakt, Jesus Christus, der König der Juden. Das ist so eine, ich sag mal, so ein juristisches Bonbon auch noch, will ich mal sagen, bei dieser ganzen Geschichte zu sagen, tatsächlich, hier hat im Handeln des Pilatus tatsächlich eine formal-juristische Intronisation Jesu stattgefunden, eben weil er nicht geschrieben hat, er habe gesagt, er sei es, dann wäre es der Anklagegrund, sondern quasi, er hat eben hingeschrieben halt als Fakt, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, König der Juden. gegen dieses, und das ist der nächste Punkt, gegen diese Königswürde, kommt sofort der Protest. Das lesen wir hier. Da kommen die Hohepriester und sie sprechen zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern hat gesagt, ich bin der König der Juden. Du sagst, Pilatus, ist mir vollkommen egal, was ich geschrieben habe, ich geschrieben. Punkt, um Ende aus, lass mich von euch jetzt nicht korrigieren. Aber das ist etwas, was eben von Anbeginn kritisiert wird, die Königswürde Jesu Christi besteht nicht. Er ist nicht der König. Und damit gesagt, er ist nicht Gott. Gott ist König, er ist nicht der König. Und das ist etwas, was bis zum heutigen Tag läuft, dass Leute, die gegen die Königswürde Jesu Christi protestieren, kämpfen. Und dieser Protest kommt überall da, auch für uns vor, wenn wir Jesus als König aller Könige proklamieren. Können Sie ganz einfach ausprobieren. Sie können in dieser Welt alles proklamieren an unsinnigen Thesen. Sie können irgendwelche Religionswechsel propagieren. Sie können Geschlechtswechsel an sich, können alles machen. Da werden Sie immer Toleranz erleben. Das Einzige in dieser so toleranten Welt, wo Sie erleben, wo Sie Widerstände, Proteste bekommen, wenn Sie sagen, Jesus ist der König aller Könige. Er herrscht über allem. Und eines Tages wirst du auch das erkennen. Das ist jetzt nichts Böses, sondern das ist etwas, was wir proklamieren. Und die Leute toben. Sie gehen gegen dieses Amt, ebenso wie das hier schon bei der Kreuzigung Jesu ist. Bitte, wer meinen Worten keinen Glauben schenkt, der möge das ausprobieren an seinem Arbeitsplatz, möge das ausprobieren in seiner Familie, wo immer das laut, klar und deutlich ausgesprochen wird. Jesus ist der König, halt wird man erleben, dass der Protest kommt. Ein fünftes, was ich sagen möchte aus diesem Text, ist die Person des Statthalters, der Statthalter Pontius Pilatus. Also Pontius Pilatus ist eine sehr schwierige Person. Auf der einen Seite erkennt er klar und deutlich, dass Jesus unschuldig ist. Er durchblickt vollständig, dass das hier ein Intrigenspiel ist. Trotzdem lässt es zu, dass Jesus gekreuzigt wird, aber eben mit diesem Titular. Er bringt ihm auch die Anerkennung, wenn wir es eben gelesen, seht, welch ein Mensch. Er versucht auch noch, Jesus freizugeben, auszutauschen, aber es ist nicht zu machen. Und dann lässt das, die Bibel weiß nicht warum, sagt nicht warum, aus politischem Kalkül oder weil es ihm letztlich egal ist, dann trotzdem geschehen. Pilatus scheint ein sehr brutaler und harter Mensch gewesen zu sein als Statthalter. Es gibt andere Quellen über sein Amt, auch dass er Probleme gehabt hat mit der römischen Regierung halt. Etwas sehr Schwieriges, aber jemand, der auch im Glaubensbekenntnis vorkommt. Das ist zwar nicht die Bibel, aber es ist interessant, wenn wir sonntags das Apostolikum sprechen halt. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt. Gelitten unter Pontius Pilatus heißt es dann immer wieder, aber eigentlich müsste es heißen, gelitten, unter Pontius Pilatus, gekreuzigt. Also zu sagen, so weit ist es tatsächlich gekommen, diese Bedeutung seiner Person, dass er auch in die Glaubensbekenntnis Eingang gefunden hat. Und er hat diese Funktion inne, dass er quasi anstelle des Kaisers dort mehr oder weniger die Autorität ist. Das ist zwar, wie gesagt, der Kaiser steht noch über ihm in Rom, aber er hat durch die Entfernung, weil das nicht anders geht, quasi dort Vollmachten, Dinge zu tun. Er muss da zwar für Rechenschaft abgeben halt, aber er steht eben in dieser Autorität. Auch da nochmal bemerkenswert, dass in Judäa es verboten war, Könige ins Amt zu setzen. Er hat einen Vorvorgänger gehabt als Statthalter, das war der Varus, den kennen Sie alle, der ist dann neu nach Christus im Teutoburger Wald gestorben. Der war aber eben auch Statthalter in Syrien, war damit zuständig auch für Judäa eine Zeit lang. Und als der Herodes, der Große, gestorben ist, 4 nach Christus, gab es eben ein Verbot, weil es da große Schwierigkeiten gegeben hat mit der Königswürde, dass gesagt wurde, es darf nicht mehr hier in Judäa ein König ernannt werden. Das gilt dann bis 37 nach Christus. Also in der Zeit, wenn Jesus gewirkt hat, ist das offiziell von den Römern verboten, weil eben, das haben die Römer natürlich gemacht, von Gott gelenkt halt, es ist kein König da, solange Jesus letztlich dort ist. Auch eine ganz interessante Geschichte, Nebenbemerkung in der Geschichte, die dort passiert, Historie halt. Und es war eben verboten, weil auch viele Aufständische damals die Königswürde für sich in Anspruch genommen haben. Da haben Leute um sich da, was weiß ich, mehrere hundert Aufständische gesammelt, haben Aufstand gemacht. Varus beispielsweise lässt mal knapp 2000 Leute kreuzigen, auch umbringen halt, eben weil sie versucht haben, einen Umsturz zu machen, König zu intronisieren. Da hat er hart durchgreifen müssen halt. Und deshalb bestand dieses Verbot. Und deshalb ist das umso bemerkenswerter, dass einer seiner Nachfolger, nämlich eben Pontius Pilatus, hier über Jesus sagt, der König der Juden, nicht der habe gesagt, oder das ist der Anklagegrund, sondern quasi ihn mit dem Tod dort intronisiert, halt nicht erster König, und was dann tatsächlich ja von dem im Hauptmann und am Kreuz wiederum bestätigt wird, wahrlich, er ist Gottes Sohn gesagt, das ist eben die Intronisation. Und dann letztes möchte ich sagen, auch wenn das hier nur am Rande bemerkt wird, es heißt dann, dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Und diese beiden nennt man gemeinhin die Schächerer. Und mit diesen Schächerern, das wissen Sie, wird im Lukas-Evangelium berichtet, ist es so, dass der eine zu sagt, ich lese es mal vor, Lukas 23, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du der Christus? Und nochmal, Christus heißt der Gesalbte, bist du der König? Also, bist du der König, bist du der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der zweite Schächerer sagt, und fürchtest dich auch nicht vor Gott. Ich habe immer wieder darin gesehen, einfach auch, dass hier tatsächlich er Jesus schon als Gott anspricht, als König aller Könige, also sagen. Und das öffnet ihm tatsächlich die Tür zum Paradies. Ich weiß nicht, Sie kennen sicherlich diese russischen oder auch byzantinischen Kreuze. Die haben ja nicht nur den vertikalen und horizontalen Balken halt, also damals, wo die Füße drauf genagelt sind und eben wo die Arme drauf genagelt sind, sondern ganz oben gibt es dann noch dieses Titularbrettchen, Titulusbrettchen halt, wo dann eben Inri draufsteht, in lateinisch-griechischer, hebräischer Sprache halt. Und es gibt eben dieses Suspendium, also dieses unter die Füße getane Fußbrett. Also die haben dann so drei Balken letztlich drauf und das ist dann immer schräg gestellt halt. Also es geht dann von links oben nach rechts unten und macht deutlich halt bei diesen byzantinischen Kreuzen halt zu sagen halt, jawohl, am Kreuz vor dem König entscheidet sich ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Der eine Schächerer, der eben Jesus lächerlich macht und sagt, ja, wenn du dann tatsächlich der König wärest halt nicht, also dann sieh doch mal zu, der verhöhnt ihn auch noch, der fährt zur Hölle. Während der andere von Jesus direkt unmittelbar das ewige Leben zugesprochen sein. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also dieses Fußbrett ist tatsächlich eine Sache bei der römischen Kreuzigung. Wenn man die Kreuzigung verlängern wollte, halt, wenn man die Menschen über Tage sterben lassen wollte, dann hat man so ein Fußbrett mit angebracht, weil dann eben der Tod hinausgezögert wurde. Deshalb hatte man dieses Fußbrettchen untergebracht. Aber das ist eben das, woran uns dann dieses byzantinische Kreuz erinnert, zu sagen, eben an diese beiden Schächerer, die der eine die falsche, der andere die richtige Entscheidung trifft. Und so ist es halt. So müssen wir Sünder uns gegenüber dem Kreuz und dem Mann am Kreuz, dem König aller Könige, entscheiden. Bejahen wir das, dass er der wahre Gott ist, dass er der König aller Könige ist, oder machen wir ihn noch lächerlich? Bejahen wir es, bekommen wir das ewiges Leben, verneinen wir es. Bejahen wir es, dann bekommen wir das ewige Leben, verneinen wir es, dann bekommen wir die ewige Verdammnis. Das ebenso 6 Punkte aus dieser Geschichte, die uns noch einmal die Bedeutung des Kreuzes im Hinblick auf die Königswürde Jesu in besonderer Weise deutlich machen wollte. Bevor wir gleich miteinander beten und ich Ihnen den Segen zuspreche, möchte ich hinweisen auf die nächste Bibelstunde. Nächsten Mittwoch wieder um 19.30 Uhr, dann wird es gehen um die geistliche Waffenrüstung. Das war so ein Thema, das Sie auch sich gewünscht hatten, halt Epheser 6. Da werde ich die nächste Bibelstunde zumachen. Dann wollen wir hinweisen und einladen zu den nächsten Gottesdiensten unserer Gemeinde. Am Karfreitag werden wir um 10 Uhr Gottesdienst hier feiern, ganz normaler Gottesdienst bis kurz nach 11. Und danach haben wir die Möglichkeit auch gemeinsam nach dem Gottesdienst, wie auch sonst immer Karfreitag, Abendmahl zu feiern. Das ist kein normales Abendmahl, das ist diesen Corona-Zeiten geschuldet, sondern es wird ein Notabendmahl sein. Es wird so funktionieren, wie wir jedes Mal Gottesdienst auch feiern, wenn wir Abendmahl haben, dass ich in diesem Gottesdienst zunächst einmal Sie aufrufe zur Buße. Dann werden wir eine Zeit der Stille gemeinsam haben. Ich hier in der Kirche, Sie draußen vor den Geräten. Dann werde ich das Beichtgebet sprechen, werde Sie entsprechend fragen, ob das, was ich gebetet habe, auch Ihr aufrichtiges Bekenntnis ist, ob Sie Vergebung der Schuld um Jesu Christi Jesu wünschen. Dann werden Sie Ja antworten, ohne dass ich dieses Ja höre, werde ich Ihnen aber auf dieses Ja hin dann die Vergebung Christi zusprechen, wenn Sie dieses Jahr gesprochen haben. Dann werde ich die Einsetzungsworte lesen und dann müssten Sie zu Hause schon vorbereitet etwas Wein oder roten Traubensaft haben und ein Stück Brot. Da tut es, wenn Sie Weißbrot haben halt. Und dann würde ich Ihnen zusprechen, nimm hin und iss vom Brot des Lebens, Christi Leib für dich gegeben. Und dann müssten Sie das Brot essen, Und dann würde ich Ihnen zusprechen, nimm hin und trink vom Kelch des Heils, Christi Blut für dich vergossen. Dann nehmen Sie den Kelch und trinken Sie den Kelch selber. Und dann würde entsprechend der Gottesdienst weitergehen. Ich würde beten und Ihnen Segen zusprechen. So ist dieses Notabendmahl geplant. Uns ist bewusst als Vorstand der St. Martini-Gemeinde, dass dieses nicht ein Abendmahl ist, so wie die Theologen sagen, das Rite ist, also das so ist, wie es normalerweise sein sollte. Aber momentan ist nichts, wie es sein sollte. Und dieser Notstand geschuldet, wollen wir in dieser Form Abendmahl feiern. Wir haben auch zahlreiche Zuschriften gekriegt, dass sich Geschwister freuen, dass sie zu Hause das Abendmahl nehmen können, dass sie da zumindest eine besondere Möglichkeit haben, über das Leiden und Sterben Jesu nachzudenken. Und ich möchte Sie herzlich einladen, dass Sie daran teilnehmen, wenn Sie Vergebung Ihrer Schuld begehren und eben in besonderer Gemeinschaft mit Jesus sein wollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Herr auch diesen Notstand segnen wird, wenn wir es reinen Herzens vor ihm tun werden. Und deshalb möchte ich Sie dazu einladen. Das zum Karfreitag um 10 Uhr zum Gottesdienst und am Ostersonntag haben wir ebenfalls um 10 Uhr Gottesdienst hier. Auch der wird übertragen. Beide Gottesdienste werden von mir geleitet und ich werde darin predigen. Ja, das auch nochmal ein Hinweis. Noch einmal, wenn Sie Hilfe brauchen, die Sie jetzt zugeschaltet sind und hier in Bremen und um zuwohnen, ob das nun Einkauf ist, ob das ein Gespräch ist, wenden Sie sich bitte ans Büro, da wollen wir gerne gucken und versuchen, aus Ihnen beizustehen und zu helfen. Ich möchte jetzt gerne noch mit Ihnen zusammen beten und stille werden. Ihr lieber Heiland, ich möchte Dank dafür sagen, dass wir in dieser Bibelstunde Gelegenheit hatten, uns darüber noch einmal Gedanken zu machen, von deinem Wort ausgehend, was es bedeutet, dass du der König aller Könige bist und dass du für uns alle sichtbar am Kreuz diese Königswürde auch angetreten hast und dass du am Kreuz intronisiert wurdest, Herr. Danke, Herr, dafür, dass das für alle Menschen sichtbar ist, Herr, und lass uns das immer wieder vor Augen haben, Herr, was die Bedeutung deines Kreuzestodes ist und dass du der König aller Könige bist, Herr. Ich möchte dich bitten für die Geschwister, die uns jetzt zugeschaltet sind, um deinen Segen. Du kennst und siehst an jeden Einzelnen, du weißt auch um Nöte und Schwierigkeiten. Da möchte ich dich für jeden Einzelnen bitten, um deine Hilfe, dein Mitgehen, deine Behütung, deine Bewahrung. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns als Gemeinde segnen wollest, Herr. Du weißt, wie schwer das ist jetzt, wo wir getrennt sind, wo wir uns nicht treffen können, da wirklich Strukturen aufrechtzuerhalten, Herr. Aber du kannst es schenken, Herr, dass wir alsbald diese Zeit hinter uns gebracht haben und dass sie diese deine Gemeinde nicht zu sehr schädigt, Herr. Ich möchte auch bitten für unser Land und weltweit, Herr, du wollest dich dieser Corona-Krise erbarmen und uns deine Hilfe zuwenden, Herr. Wir wollen Hosianna rufen, Herr, wir wollen bitten, hilf doch, Herr, angesichts dieser schlimmen Probleme, vor denen wir stehen, Herr. Aber ich möchte dich auch bitten, Herr, dass du uns zeigst, wo wir in uns zu schlagen haben und wo wir Buße zu tun haben, was immer du uns eben auch mit diesem Coronavirus zu zeigen hast, Herr. Herr, wir wollen in die Stille gehen und wir wollen dir an jeder ganz persönlich das bringen, was wir auf dem Herzen tragen und wir sind froh darüber, dass du unsere Gebete hörst. Danke, Herr, dass du hörst, danke, dass du hilfst und dass du beistehst. Und so wollen wir eins werden, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, in dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen, euch allen noch einen schönen Mittwochabend. Seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.